Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Bei uns geht's heute um diese Themen: Nazi-Kiez und No-Go-Areas in Dortmund. Zum Evangelischen Kirchentag veranstaltet ein Bündnis aus Bürgern einen Stadtrundgang gegen Rechtsextremismus. Tibetischer Buddhismus in Indien, wie sich die religiöse Praxis von Exil-Tibetern in Delhi verändert. Und ein weiteres Thema: Skepsis gegenüber Juden in China, wie die kommunistische Regierung die Religionsfreiheit der kleinen jüdischen Minderheit in der Stadt Kaifeng einschränkt. Dortmund gilt als eine Hochburg der rechtsextremen Szene im Westen Deutschlands. Zugleich gibt es in Dortmund trotz Drohungen und Einschüchterungsversuche ein starkes bürgerschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus. Während des Evangelischen Kirchentags in der kommenden Woche veranstalten Mitglieder eines Bündnisses Stadtrundgänge, in denen sie über die rechtsextreme Szene aufklären. Damit wollen sie dem Kirchentagspublikum zeigen, wie klar Dortmund gegen Rechtsextremismus auftritt. Bettina von Clausewitz hat am Probelauf für den Stadtrundgang teilgenommen.
Dortmund hat ein doppeltes Nazi-Problem. Einmal die Nazis selbst, die sich in einer ganz besonderen Weise aufstellen. Und Dortmund hat ein Nazi-Problem, was sein Image und die überregionale Wirkung angeht, in dem immer wieder behauptet wird, dass die Dortmunder sich nicht genug gewehrt hätten. Und beidem wollen wir entgegentreten.
Friedrich Stiller, evangelischer Pfarrer und Aktivist, war schon vor fast 20 Jahren Mitbegründer des Dortmunder Arbeitskreises gegen Rechtsextremismus, später auch der Christen gegen Rechtsextremismus. Jetzt steht Stiller mit einer kleinen Besuchergruppe am Platz der alten Synagoge, die 1938 von den Nazis zerstört wurde. Der Platz ist Ausgangspunkt für einen alternativen Stadtrundgang gegen Rechtsextremismus. Während des Evangelischen Kirchentages Mitte Juni wird er zweimal täglich angeboten, wenn mehr als 100.000 Besucher aus dem In- und Ausland in der Stadt sind. Nazi-Kiez oder Gefahrenzone für Fremde, solche Zuschreibungen hält Stiller für völlig überzogen.
Es gibt keine No-Go-Areas in Dortmund, das gehört zu den Mythen, sondern sowohl die Zivilgesellschaft ist überall präsent, vor allen Dingen aber auch die Polizei.
Das hat sich 2016 etwa bei der Besetzung der Reinoldikirche in der Dortmunder City gezeigt, auch sie eine der insgesamt 8 Stationen des Stadtrundgangs. An einem Freitagabend im Advent hatten Neonazis hier den Kirchturm besetzt, ein fremdenfeindliches Banner aufgehängt und mit einem Megafon ihre Thesen verbreitet. Die Pfarrerin läutete daraufhin geistesgegenwärtig die Glocken und dominierte damit die Szene, während Passanten draußen riefen: Nazis raus. Wenn Stiller solche Dortmunder Geschichten erzählt, dann liefert er den politischen Kontext gleich mit, so wird der Rundgang zum lebendigen Politikunterricht.
Wir stehen hier vor der Reinoldikirche, also unserer Dortmunder Stadtkirche. Wenn Sie sich das hier überlegen, da wird im Weihnachtsmarkt in weihnachtlicher Stimmung der Turm der Stadtkirche besetzt. Dann sehen Sie natürlich noch ein anderes Politikelement, einen anderen Teil der Strategie der Nazis, nämlich die Provokation. Das haben sie hier in den letzten Jahren zu einer gewissen Kunst entwickelt. Solche Aktionen, das ist das Bewegungsorientierte, die an der strafrechtsrelevanten Grenze sind. Das heißt Dinge, die gerade nicht oder noch nicht verboten sind.
Oder nur mit geringen Strafen belegt sind, wie die Kirchturmbesetzung, dafür aber ein bundesweites Presseecho garantieren. Gleichzeitig gibt es viele Menschen in Dortmund, die den öffentlichen Raum nicht mehr den Nazis überlassen wollen.
Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie, um die Zukunft meiner Kinder auch, weil ich mir einfach wünsche, dass sie weiter in einem friedlichen und demokratischen Land leben können. Ich finde es erschreckend, dass das, was ich immer für so selbstverständlich gehalten habe, dass das für mich so an einem seidenen Faden hängt.
Es ist wichtig, dass Dortmund sich auch zeigt, was hier passiert, also auch an Widerstand. Das sollte bundesweit bekannt werden, weil Städte, ob das Chemnitz ist, ob das Rostock ist, ob das Solingen ist, da passieren einfach einzelne schreckliche Dinge und die ganzen Städte sind gebrandmarkt. für lange, lange Zeit.
Mahnwachen zum Schutz von Flüchtlingen, Trainings zum Thema Nazis begegnen und eine enge Zusammenarbeit von Stadt, Polizei und Zivilgesellschaft. Die Liste der Aktivitäten ist lang. Und doch gibt es auch tragische Ereignisse. Der Tod eines Punkers etwa, der vor 14 Jahren in einem U-Bahnhof von einem 17-jährigen Neonazi erstochen wird. Auch das eine Station des Rundgangs. Oder die Einschüchterung von zwei jungen Leuten im Stadtteil Dorstfeld, von dem Stadtführerin Sabine Fleiter erzählt. Hier hatten sie abends auf dem Heimweg ein abgerissenes Nazi-Plakat aufgehoben. Daraufhin waren sie verfolgt und fotografiert worden.
Die beiden hätten das eigentlich schon längst wieder vergessen, denn als sie zu Hause waren, waren sie froh und haben gedacht, naja, das ist jetzt, der Spuk ist vorbei. Als einige Wochen später sie darauf aufmerksam gemacht worden sind von Freunden, dass auf der Seite der Neonazis ihre Bilder auftauchten und es wurde ein direkter Link zu ihrer Facebook-Seite hergestellt, sodass auch die Namen herauszufinden sind. Das hat die beiden sehr schockiert, weil die auf einmal da standen wie freiwillig. Sie haben sich seitdem unsicher gefühlt und mittlerweile sind sie auch fortgezogen. Sie sagten, wir mussten da weg, wir konnten das nicht mehr ertragen.
Der zweistündige Rundgang endet mit der Erinnerung an den türkischen Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik am NSU-Mahnmal hinter dem Hauptbahnhof. Kubaschik wurde 2006 von der Terrorgruppe NSU erschossen, aber erst Jahre später richteten die Behörden ihre Ermittlungen endlich nicht mehr auf seine Familie, sondern auf die rechte Szene.
Wir würden uns natürlich alle wünschen, dass die rechtsextreme Szene hier in Dortmund irgendwann verschwindet, aber im Moment müssen wir uns darauf einstellen, dass sie das nicht tut. Darum ist es entscheidend, dass alle Seiten, Polizei, Stadt, aber vor allen Dingen auch die Bürger und Bürgerinnen einfach langen Atem behalten. Und dazu gehört auch, dass die Kirche und die Christen sich hartnäckig weiter engagieren. Wir müssen zusammen diesen Druck aufrechterhalten und die Dämme bauen, damit sie sich nicht ausweiten können.
So Pfarrer Friedrich Stiller. Ob und wie die rechte Szene auch beim Kirchentag aktiv wird, kann derzeit niemand sagen. Wir sind in Hab-Acht-Stellung, heißt es von offizieller Seite.
Ein Stadtrundgang gegen Rechtsextremismus während des evangelischen Kirchentags in Dortmund. Bettina von Clausewitz war beim Probelauf dabei. Ende der 1950er Jahre floh der Dalai Lama aus seiner Heimat Tibet ins indische Exil. Zuvor hatten chinesische Soldaten Demonstrationen für die Freiheit und Unabhängigkeit Tibets brutal niedergeschlagen. Seitdem residieren der Dalai Lama und die tibetische Exilregierung im indischen Dharamsala. Der Ort ist in den vergangenen Jahrzehnten zum Anlaufpunkt für Tausende von tibetischen Flüchtlingen geworden. Doch nicht nur dort, auch mitten in der indischen Stadt Delhi leben Exil-Tibeter. Sie führen ein weitgehend abgegrenztes Leben von der indischen Gesellschaft. Doch am tibetischen Buddhismus ist das Exil nicht spurlos vorbeigegangen. Benedikt Schulz hat die tibetische Gemeinde in Delhi besucht.
Im Norden von Delhi eine stark befahrene Straße, der übliche Verkehrslärm der indischen Hauptstadt. Doch nur wenige Meter weiter beginnt eine andere Welt. Von der breiten Hauptverkehrsstraße führen enge Gassen mitten hinein nach Majnukatila, eine Wohnkolonie am Fluss Yamuna. Wie vielerorts in Delhi sind die Häuser hier so eng aneinander gebaut, dass man kaum den Himmel sehen kann. Wie überall hängen Stromkabel in dicken Knäueln in der Luft. Doch Majnukatila ist trotzdem kein gewöhnliches Viertel. Hier in dieser kleinen Stadt in der Stadt leben praktisch nur Tibeter. Und das seit fast 60 Jahren. Nach wenigen Minuten, die man den verschlungenen Wegen folgt, vorbei an kleinen Trödelgeschäften mit tibetischen Souvenirs und zahlreichen Gebetsmühlen, erreicht man einen kleinen lichten Platz, über den die Bewohner eine farbenfrohe Plane gespannt haben. An diesem Morgen haben sich hier rund 80 Personen eingefunden, die zum Großteil auf Decken am Boden sitzen und tibetische Gebete singen.
We'll do like prayer for His Holiness long life, for the betterment of all human beings over here. Like, so we will do.
Sie beten hier für den amtierenden 14. Dalai Lama, sagt diese Einwohnerin von Majnukatila, das religiöse Oberhaupt des tibetischen Buddhismus und bis vor wenigen Jahren auch der politische Führer der Exil-Tibeter, liegt in diesen Tagen im April mit einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neu-Delhi. Eine Woche lang wolle man deswegen jeden Morgen von 7 Uhr bis 9 Uhr morgens beten. Während noch gebetet wird, verteilen einige Männer und Frauen einen scharfen Kartoffeleintopf und Fladenbrot, dazu Pocha, tibetischen Buttertee. Sowohl der Platz als auch die meisten Wege in Majnukatila sind deutlich sauberer als das restliche Delhi, wo Müll an jeder Straßenecke liegt. Dies hier sei früher eine Mülldeponie gewesen, meint Sonam Dorje, ein buddhistischer Mönch aus Majnukatila. Die Tibeter hätten dann angefangen, hier sauber zu machen und sich einzurichten. Sonam Dorje selbst ist erst vor 15 Jahren aus Tibet geflohen und lebt seitdem in Majnukatila. Doch die ersten Tibeter kamen bereits im Zuge des Tibet-Aufstands 1959 und dem Beginn des tibetischen Exils in Indien. Die indische Regierung hatte ihnen das Land damals zugeteilt. Anfangs sei das nur eine kleine Siedlung gewesen, die aber in den nunmehr 6 Jahrzehnten immer weiter gewachsen sei, sagt Dorte. Inzwischen lebten weit mehr als 300 Großfamilien hier, etwa 3000 Menschen. Sie hätten sich hier eine eigene Infrastruktur aufgebaut, in der die tibetischen Einwohner sich gegenseitig helfen. Dorte entstammt einer tibetischen Nomadenfamilie. Eine Schule hat er nie besucht. Mit 15 Jahren wollte er ins Kloster, erzählt er, wollte Mönch werden und alles über den Buddhismus lernen. Doch in Tibet selbst sei das nicht möglich gewesen. Dort habe man den Buddhismus nicht wirklich lernen können, ist er überzeugt. Deswegen habe er sich schließlich zur Flucht entschlossen. Doch tibetische Flüchtlinge hätten es nicht leicht in Indien, meint er. Vor allem, sie bekämen keinen indischen Pass, weswegen viele von ihnen in dem Land, in dem die tibetische Exilregierung ihren Sitz hat, praktisch staatenlos sind. Warum das so sei? Deutsche macht Andeutungen. Die indische Regierung wolle sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wegen China. Zumindest, sagen Experten, seien die Tibeter in Indien nicht immer willkommen.
Wissen Sie, wir haben die Idee, dass die Inder die Tibeter mit offenen Armen aufgenommen haben, ihnen goldenen Brücken gebaut haben. Das ist auch oft die Sicht, die man davon hat, in Indien übrigens. Das ist niemals so gewesen,
sagt der in Frankreich lebende Tibetologe Thierry Dodin.
Den Dalai Lama hat man gern entgegengenommen, aus historischen, kulturellen und auch Prestigegründen, das darf man nicht vergessen. Und es gibt besonders im Umkreis des Außenministeriums Leute oder ganze Kreise, die die tibetische Flüchtlingsproblematik als nachteilig für Indien empfinden, weil sie denken, es wäre viel wichtiger für Indien, sich mit China zu arrangieren, als sich um die paar Tibeter dazu kümmern.
Insgesamt gehe es den Tibetern in Indien vergleichsweise gut. Aber das gelte vor allem für diejenigen, die schon in zweiter oder dritter Generation hier leben, also hier geboren sind und die zum Beispiel relativ problemlos die indische Staatsbürgerschaft beantragen können. Außerdem:
Die indische Umwelt ist nicht gerade fremdenfreundlich. Und als Tibeter steht ihnen das im Gesicht geschrieben, dass sie nicht in Indien gehören, sozusagen. So sehen es die Mehrheit jedenfalls. Egal, ob sie ja viel länger in Indien gelebt haben als sie, das ist ein Problem, was nicht nur Tibeter mitzukämpfen haben, sondern viele Minderheiten.
So leben die tibetischen Buddhisten als geschlossene Gruppe in Indien, ohne wirklich Teil der indischen Gesellschaft geworden zu sein. Doch an ihrer religiösen Praxis ist das Exil nicht spurlos vorübergegangen. Ganz im Gegenteil, meint der Tibetologe.
Der Buddhismus ist wahnsinnig anpassungsfähig. Die Grundlehren, zu denen man sich bekennt als Buddhist, sind ziemlich einfach und einleuchtend und sie sind transkulturell, sage ich mal. Ich habe in der ganzen Welt tibetisch-buddhistische Zentren besucht und wenn Sie in Deutschland sind, haben Sie sehr deutsche Buddhisten. Wenn Sie in Amerika sind, werden Sie erstaunt, wie amerikanisch Sie sind. Gehen Sie nach Taiwan, Sie werden unglaublich chinesisch sein. Es steht ja im Buddhismus drin, dass man die Lehre anpassen muss. Also dieser Pragmatismus ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Und natürlich hat sich der Buddhismus geändert. Gleichzeitig leben im tibetischen Exil sehr traditionelle, extrem traditionelle Formen des Buddhismus und ultramoderne. Und meistens geht das recht gut.
Anders als die tibetischen Flüchtlinge haben viele jüngere Tibeter Tibet selbst nie gesehen. Und es ist in der herrschenden politischen Lage auch nicht wahrscheinlich, dass sie es jemals werden besuchen können. Ihr Leben, ihr ganzer Alltag spielt sich in Indien ab. Das gilt auch für die Tibeter von Majnukatila. Und dennoch, meint der Tibetologe Dodor, die exil-tibetische Identität sei enorm mächtig.
Ganz klar. Die sehen sich als Tibeter, auch wenn sie de facto natürlich sich stark akkulturiert haben. Gleichaltrige tibetische Flüchtlinge und Tibeter in Tibet, auch in Lhasa, haben natürlich ganz andere Erlebniswelten mittlerweile. Tibeter sind auch nur Menschen. Dennoch fühlt sich jeder, auch wenn er sich wohl in Indien fühlt, man fühlt sich in erster Linie als tibetischer Flüchtling.
Und auch innerhalb der tibetischen Gemeinde, auch innerhalb der tibetischen Enklaven in Indien, leben Unterschiede fort, meint Dodon. Je nachdem, aus welcher Region Tibets die jeweilige Familie stamme, habe man eine eigene Kultur, eigene Geschichte, eigene Dialekte. In Majnukatila führt Sonam Dorje durch seinen kleinen Tempel, der sich direkt am Platz befindet. Dorje glaubt nicht, dass es irgendwann ein unabhängiges Tibet geben wird, dass er irgendwann seine Religion in seiner Heimat wird ausüben können. Er, der seine Heimat verließ, um den tibetischen Buddhismus zu lernen, wird selbst nie wieder nach Tibet zurückkehren. Er hat keinen Pass und keine Aussichten auf ein Visum in China. Und er wird seine Eltern, wie er sagt, vor deren Tod nicht mehr sehen.
Exil-Tibeter und tibetischer Buddhismus im indischen Delhi. Benedikt Schulz war dort für uns unterwegs. Vor 1000 Jahren kamen persische Juden über die Seidenstraße nach China. Sie ließen sich in der damaligen Hauptstadt Kaifeng in Zentralchina nieder. Auch heute noch lebt eine kleine jüdische Minderheit in der Stadt. Bis vor ein paar Jahren durften die Juden noch gemeinsam Schabbat und die jüdischen Feste feiern. Doch inzwischen verbietet die kommunistische Regierung den Juden, ihren Glauben gemeinsam zu praktizieren, da sie keine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft sind. Sascha Storfner hat in Kaifeng eine Frau getroffen, die ihr jüdisches Erbe trotzdem lebendig halten will.
Goyen, die sich Esther nennt, trägt eine Mütze bestickt mit einem blauen Davidstern aus Glitzerperlen. An ihrer Schulter baumelt ein Täschchen, bedruckt mit hebräischer Schrift. Jüdische Accessoires zu einer Zeit, in der die Regierung in Kaifeng ein besonderes Augenmerk auf Juden hat. Kein Zweifel, Esther, die 37-jährige chinesische Jüdin, ist unerschrocken. Viele hier denken, diese Mütze sei aus einem japanischen Manga. Sie kennen Juden überhaupt nicht. Noch nicht mal die Leute, die hier im früheren jüdischen Viertel wohnen, kennen sie. Ich tue nichts Unrechtes. Den Davidstern zu zeigen, ist nicht Unrecht. Nur die Ausübung der Religion, den Schabbat öffentlich zu begehen, das ist nicht legal. Esther gehört zu den Nachfahren der persischen Juden, die vor 1000 Jahren über die Seidenstraße von Indien aus hierher kamen und am Kaiserhof gut angesehen waren. Sie betreibt dort, wo ihre Familie seit der Song-Dynastie lebte, ein kleines privates Museum mit alten Fotos vom jüdischen Leben. Hier draußen hing ein Schild als Werbung für mein Museum. Aber das hat die Regierung vor kurzer Zeit abreißen lassen. Auch die Davidsterne, die daneben hingen. Und sogar am Fenster hat sich jemand zu schaffen gemacht. Wer, das weiß ich nicht. Ich habe keine Angst. Das ist alles privat hier. Deshalb können sie es mir nicht verbieten. Es ist gerade so, als sollten auch die letzten Spuren der Juden von Kaifeng verwischt werden. Dort, wo einst die Synagoge stand und mehrfach vom Hochwasser des Gelben Flusses weggeschwemmt wurde, zuletzt 1854, steht jetzt ein Krankenhaus für chinesische Medizin. In dessen Hof zeigt Esther die Stelle, an der sich vor ein paar Jahren noch der Brunnen der Synagoge befand. Er wurde zugeschüttet. Geblieben ist nur staubige Erde. In den Gassen, die noch die Namen nördliche und südliche Torahstraße tragen, deutet Esther auf alte Feigenbäume, die von Juden gepflanzt worden sein sollen. Dann steigt sie hinauf in den Wohnblock, wo sie mit ihrem Mann wohnt. Eine israelische Flagge und viele jüdische Souvenirs hängen an der Wand, Täschchen mit Psalmen auf Hebräisch, dazu Ohrringe mit Davidstern. Dies hat alles meine Mutter gemacht. Ich habe ihr Fotos gegeben und sie hat es nachgestickt. Früher haben das viele Touristen gekauft, aber jetzt gibt es hier keine Touristen mehr. Gruppen gläubiger Juden aus Israel und den USA hat Esther früher empfangen und sie in die jüdische Geschichte ihrer Stadt eingeführt. Aber seit ein paar Jahren wird ihnen das Gruppenvisum verweigert. Nur noch Individualtouristen kommen nach Kaifeng. Stolz zeigt Esther das 80 cm hohe Holzmodell der alten Synagoge von Kaifeng. Die Architektur gleicht der eines chinesischen Tempels. Esthers Vater hat das Modell in zweijähriger Arbeit angefertigt. Es darf nicht öffentlich ausgestellt werden. Daneben der Torah-Schrein der Familie. Diese Torah hat ein Tourist mir gegeben. Wir können sie aber nicht lesen. Daneben in dem Heft hat meine Tante das Alte Testament mit der Hand abgeschrieben. Das abgegriffene Heft dient ihnen als Schrift, wenn sie sich zum Schabbat versammeln. Sie dürfen das nur in der Familie tun. Jegliche Versammlung von mehr als 7 Personen ist der chinesischen Führung suspekt. Wenn du genug Geld hast, kannst du nach Israel gehen. Die Organisation Shavai Israel hilft uns, auch finanziell. Dann kann man konvertieren. Denn die israelische Regierung erkennt uns nicht als Juden an. Wie bei vielen Juden, die seit Jahrhunderten eine verschwindende Minderheit in ihrem Kulturkreis bilden, ist die Abstammung nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. Doch in Israel zum Judentum zu konvertieren, wie es einige aus Kaifeng gemacht haben, das ist für Esther keine Option. Ich bin der chinesischen Regierung näher als der israelischen. Vom Volk her bin ich Chinesin. Aber in China gibt es keine religiöse und kulturelle Tradition. Vom geistlich-spirituellen her gesehen habe ich keine Wahl. Ich muss auf das Judentum zurückgreifen. China hat mir da nichts zu bieten. Sie will in Kaifeng bleiben und abwarten, bis sich das Klima wieder bessert. Für die kleine chinesisch-jüdische Gemeinde. Wer weiß, wann.
In China kann die jüdische Minderheit ihren Glauben nicht offen praktizieren. Sascha Storfner hat in der Stadt Kaifeng eine Jüdin getroffen. Das waren für heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt der Marktplatz. Da geht es bei meiner Kollegin Jule Reimer ums Einkochen und Einmachen von Obst und Gemüse.